Zum Thema Kindererziehung möchte ich noch was sagen heute Abend. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit für lange Vorträge. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir dann noch ein bisschen im Dialog sprechen. Aber ich möchte doch einige Folien noch zeigen. Das Wichtigste, Gott ist zuerst. Eine christliche Familie, da hat Gott den ersten Platz, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Der Herr ist für uns, das sollen alle wissen in der Familie. Wer sollte gegen uns sein? Gott ist mit uns, Gott ist für uns. Und er hat die erste Priorität. Es gibt einen Streit unter Christen, habe ich öfters schon gehört in Diskussionen, wie das ist mit dem Dienst in der Gemeinde und Familie. Hier sind die Prioritäten angeführt. Zuerst ist Gott, die Beziehung zu ihm, und dann kommt der Dienst für ihn. Und zum Dienst für ihn gehört erstens die Frau bzw. der Ehemann, wenn es jetzt die Ehefrau hier sitzt, zweitens die Kinder. Und da könnten wir jetzt auch noch die Eltern und oder Opa und Oma oder solche, also Familienangehörige, haben die zweite Priorität, also ist das zweite. Das dritte ist dann das restliche Volk Gottes, der restliche Dienst an den Gläubigen, so wie der Herr, wo der Herr mich hingestellt hat. Und viertens ist dann noch das Zeugnis in der Welt, die Evangelisation. So scheint es von der Schrift her zu sein. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, die Gemeinde muss zuerst und dann kommt die Familie. Die Familie ist ja die Gemeinde. Das ist ja ein Reich, beziehungsweise die Kinder sollen es werden. Ja, das ist unser großes Ziel. Vielleicht sind sie es schon, dass sie dem Herrn ihr Leben gegeben haben. Übrigens, wenn Kinder sich bekehren, dann soll man das ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr denkt über Taufe, keine Ahnung, aber wir taufen auch Kinder, wenn sie sich bekehren. Und Kinderbekehrung ist was Ernstes. Ist was, soll man ernst nehmen. Die Taufe ist ja auch eine Bewahrungshilfe. Also Reihenfolge ist ganz klar. Zuerst kommt Gott und dann der Dienst, und der besteht aus diesen Teilen. Unser ganzes Leben ist Dienst für den Herrn und darf es sein. Gott zuerst. Der Ehemann trägt die volle Verantwortung für alles, was in der Familie geschieht. Das muss er wissen. Und es ist wichtig, dass der Vater und Ehemann, dass er gesund ist. Gesundheit ist alles, oder? Aber ich meine jetzt geistliche Gesundheit. Körperliche Gesundheit, je nachdem, wie es der Herr schenkt. Aber geistliche Gesundheit ist alles. Hauptsache gesund, geistlich. Er muss eine gute Beziehung haben zum Herrn. Und er muss wissen, ich habe die volle Verantwortung in meiner Familie. Und dann ist, das ist eine Säule, Grundsäule für die Familie. Beziehung des Vaters zu seinem Gott. Er ist ganz hingegeben und er tut das gerne. Er übernimmt die Verantwortung ganz und er übernimmt sie gerne. Die Ehefrau, drittens, die Ehefrau ist auf den Mann hin ausgerichtet, haben wir gelernt. Und sie ist zu Hause. Wenn die Kinder zu Hause sind, wenn die Kinder da sind, ist die Frau da. Die Kinder brauchen eine Mutter. Und die Kinder brauchen auch eine Mutter, wenn sie heranwachsende Teenager sind. Und wenn die dann da sind zu Hause, dann soll die Mutter auch zu Hause sein. Also, ich weiß nicht, wenn die Teenager in die Schule gehen, dann sind sie in der Schule. Gut, aber wenn die dann zu Hause sind, dann soll die Mutter zu Hause sein. Die brauchen das, auch wenn es so aussieht, das brauchen sie die Eltern nie. Ja? Sie brauchen sie doch. Ja, und sie sind sehr froh, und sie sind, dass es Eltern gibt und dass die Mama zu Hause ist. Und einfach dieses Wissen, da ist eine Anlaufstelle. Und das muss die Frau, soll sich die Frau ganz, ist ganz wichtig, dass die Frau das weiß. Wir haben ja die Bibelstellen schon gelesen heute, dass ihr Dienst das Haus ist. Dort gehört sie hin, an die Seite des Mannes und ins Haus. Und zum Haus, das Haus als Familie. Dort ist sie an eine Anlaufstelle und ihr muss es gut gehen. Wenn es Mama gut geht, geht es allen gut. Die Mama ist einfach das wichtigste Stück. Das ist so in der Praxis. Wenn es Mama schlecht geht, geht es allen schlecht in der Familie. Und wenn Mama nicht da ist, ja, dann ist niemand da. Eltern sind also Erzieher und sind Lehrer. Erziehen hat ja mit Lehre zu tun. Das Ziel der Erziehung ist, dass wir selbstständige Menschen haben, die Gott wohlgefällig sind, die Gott dienen und Gott anbeten. Wir wollen junge Menschen dahin führen, dass sie selbstständig werden und von sich aus Gott wohlgefällig sein wollen. Und das geschieht durch Imitationslernen. Die Kinder imitieren ihre Eltern. Aber wie wird das jetzt im Konkreten erreicht? Information. Ich habe heute schon gesagt, alles Werden geschieht durch Gott, Gottes Wort, durch Gottes Sprechen. Und das Erste, was die Kinder brauchen, ist Gottes Wort. Wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann müssen wir die Kinder mit dem Wort Gottes füllen. Das kann man schon mit ganz, ganz kleinen Kindern. Ja, man kann den Kindern auch, wenn man schwanger ist, kann man den Kindern auch schon Lieder von Gott vorsingen. Man hört es auch mit im Bauch. Später kann man dann mit ihnen Texte vorlesen und vorsingen, dem Baby. Und sobald das Kind reden kann, kann man mit dem Kind schon Verse auswendig lernen. Vielleicht ganz kurze und immer längere. Ja. Ein Dreijähriger kann den Psalm 23 schon lernen. Das ist einfach eine Wiederholung. Ja. Aber das prägt sich tief, tief ein. Gottes Wort ist einfach, das gehört zur Familie, das gehört zum Leben. Das Wort Gottes, das liest man auf dem Klo oder das liest man irgendwo an der Tür, an den Türpfosten. Überall begegnet man dem Wort Gottes oder auf Kalenderblättern. In 5. Mose, oder hier habe ich gerade Psalm 119 aufgeschlagen, dann bleiben wir gerade dabei. Psalm 119, wodurch wird ein Jüngling seinen Weg reinhalten? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Um sich nach dem Wort zu bewahren, gemäß dem Wort, entsprechend dem Wort zu bewahren, muss er es wissen. Mit meinem ganzen Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Sagt hier ein erwachsener Mensch, aber für die Kinder gilt dasselbe. Das Wort aufspeichern im Herzen. Die Kinder sind ausgezeichnete Auswendiglerner, viel besser als wir Erwachsene. Und dann sollen wir sie ermutigen und sollen wir mit ihnen gemeinsam lernen, spielerisch lernen, das Wort Gottes. Das gehört dorthin. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also wenn wir gute Familien haben wollen, dann muss es durch das Wort Gottes geschehen. Das Wort Gottes hat immer den ersten Platz. 5. Mose 6, Vers 6, denke ich, Vers 5, du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Auf das Herz kann man es nur schreiben, wenn man es lernt. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Nicht im Computer und nicht nur einfach irgendwo auf einem Zettel, sondern im Herzen und auf dem Herzen geschrieben. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das heißt, bei allen alltäglichen Arbeiten und Gelegenheiten, wo man halt zusammen ist. Die Kinder müssen merken, das Wort Gottes, das gehört einfach dazu. Das Wort Gottes ist ein Stück von unserem Leben. Und wenn sie klein sind, gewöhnen sie daran und dann ist das überhaupt nichts Außergewöhnliches für das Kind, dass es mit dem Wort Gottes aufwächst. Das ist so entscheidend wichtig, dass man die Kinder von klein auf hier füllt und füttert. Das sitzt dann, ja. Wie heißt es in den Sprüchen? Gewöhne einen Knaben, wenn er jung ist, so wird er nicht ablassen davon, wenn er alt wird. Gewöhne den Knaben an seinen Weg. Und da gewöhnt man ihn an das Wort Gottes. Und da wird er nicht lassen, wenn er alt ist. Das gehört einfach dazu. Gewohnheiten, das sind gesunde Gewohnheiten für unsere Kinder. Und da muss natürlich auch bei uns selber das Wort Platz haben. Das muss uns beschäftigen. Da muss man nicht unbedingt die Bibel rausziehen, da kann man auswendig zitieren. Auswendig einige Lieder über das Wort Gottes singen oder einige Verse singen. Ja. Das prägt sich ein und prägt unsere Kinder. Das zweite ist unser Vorbild. Vorbildwirkung. Das Kind ist, lernt durch Imitation und sie sehen, wie wir umgehen mit der Bibel, wie wir umgehen, wie wir es in der Praxis umsetzen. Sie sind sehr gute Beobachter und sie lernen wie von selbst, indem sie das nachahmen, nachmachen. Wenn sie sehen, der Papa betet, wenn er den Kugelschreiber verlegt hat, dann lernt das Kind auch zu beten, wenn es den Kugelschreiber verlegt hat, ja? Oder den Schlüssel verloren hat oder so. Ja? Das gehört einfach ins Leben, Gebet gehört einfach ins Alltagsleben hinein. Und das Kind wird es dann auch tun. In Familie war, da haben sich die Kinder verlaufen. Und dann sagt die eine, sagt die eine zu den Jüngeren noch, wir müssen jetzt beten, wir finden die Eltern nicht mehr, wir wissen nicht mehr, wo wir sind, wir müssen einfach beten. Dann hat sie einfach gebetet, ja? Und der Herr hat ihnen geholfen, wie er das so immer so gerne tut. Und das Dritte ist, man gibt also Information, erstens, zweitens Vorbild und drittens Hilfestellung in der praktischen Anwendung. Das Kind braucht Hilfestellung. Wie macht man das? Die praktischen Dinge werden eingewöhnt. In jeder Hinsicht. Ja, also je früher die Kinder mithelfen in der Familie, desto besser. Dann lernen sie, was Arbeiten ist. Spielerisch lernen sie das Arbeiten. Ja. Die Mutter denkt sich, ach, das ist so kompliziert, dem Kind ist alles da. Nein, das mache ich jetzt selber. Das ist schlecht, dann hat man Zeit verloren. Ja, weil hier ist die Zeit richtig eingesetzt. Das Kind soll mitpacken, mit anpacken, wie von selbstverständlich, wie selbstverständlich ist, dass man mithilft. Das Geschirr da einräumen in den Geschirrspüler und so weiter. Und am Anfang muss man halt dem Kind beibringen, dass man da vorsichtig umgeht mit dem Teller. Und wenn einmal ein Teller kaputt geht, ist nicht so schlimm. Das Kind lernt hier aufzupassen. Und sie hat geheult, hat sie furchtbar geheult. Die hat da ein Tablett von, ich weiß nicht, 8 Gläsern oder so, hat sie getragen und dann sind die umgefallen und 2 sind kaputt gegangen. Und das war für sie so schlimm. Das ist mir so nahe gegangen. Aber jetzt hat sie gelernt, dass man da aufpassen muss mit den Gläsern. Ja? Und dann über den Knaben ein seinem Weg angemessen. So wird er auch, wenn er älter wird, nicht davon abweichen. Ganz wichtiges Prinzip, ähnlich wie bei der Ehe, alles zum Wohl der Frau, so haben wir hier alles zum Wohl des Kindes. Alles zum Wohl des Kindes, genau das ist es. Nur das Kind weiß oft nicht, was zu seinem Wohl ist. Da muss man immer dann, das ist manchmal so, dass das Kind dann auch das nicht, das empfindet was anderes als Wohl. Ja? Aber wir wissen, was zum Wohl des Kindes ist. Und das muss uns klar sein. Alles zum Wohl des Kindes. Und die Kinder merken, der Vater ist ein Diener und sie respektieren das und lernen auch zu dienen. Der Vater lebt es vor, die Kinder leben es nach. Das Beste, was du für die Kinder tun kannst, ist, ihre Mutter zu lieben. Haben wir schon gehabt, diese Tage. Aber so ist es. Voraussetzung für Erziehung ist, ich wiederhole mich, Beziehung zu Gott muss intakt sein, die Beziehung zum Ehepartner muss intakt sein und dann baue ich eine Beziehung zu den Kindern auf. Eine Beziehung der Liebe, der Harmonie, der Konsequenz. Die Kinder müssen spüren, wie wir haben es geborgen, wir haben Geborgenheit und Harmonie zu Hause, man mag sich. Und es gibt aber auch Grenzen und es gibt Konsequenzen, wenn die Grenzen überschritten werden. Das heißt, die Kinder lernen hier Autorität. Autorität einerseits und sie lernen Liebe andererseits. Sie lernen, wie das ist, was das heißt zu lieben. Sie schauen es ab von uns, wie man spricht miteinander, die Art der Tonfall, wie man umgeht. Aha, so macht man das. Und die Kinder ahmen das einfach nach von den Eltern. Die ersten Jahre sind die wichtigsten Jahre in der Erziehung. Die ersten 10 Jahre, da wird das der Grundstock, da wird eigentlich alles gelegt. Natürlich gibt es dann weiterhin noch Erziehung, aber diese ersten 10 Jahre sind die entscheidenden Jahre. Wir haben ein Kind adoptiert, das war 10 Jahre alt. Das war dann eine ganz schöne Herausforderung. Das Kind war schon geprägt, ist schon geprägt. Und doch war interessant, die hat einige Jahre, die hat sich benommen wie ein Baby. Der Kleine war noch recht jung damals, der war 2 oder 3. Und sie hat sich dann auch so hingelegt wie ein Baby und wollte dann auch die Flasche. Die wollte irgendwie alles nachholen. Die hat gesehen, aha, so machen es kleine Kinder, ich möchte das auch nochmal so ungefähr nachholen. Und hat sich auch sehr viel sagen lassen, hat sehr viel gelernt in recht kurzer Zeit. Ist eine ganz interessante Geschichte gewesen für uns. Aber es war nicht einfach und ist nicht einfach. Aber das Entscheidende wird wirklich gelegt, der Grundstock wird gelegt in diesen ersten Jahren. Da sollte das Kind verschont werden vor Fernseher und vor Handy und iPod und wie die alle Dinge heißen. Weil das Kind braucht diese Dinge wirklich da nicht. Die braucht Beziehung. Und die elektronischen Mittel, die stören die Beziehung. Die sind ein Beziehungshemmer. Und fördern nur andere Dinge, das eigentliche Lernen geschieht nicht durch diese Dinge, ja, indem man da vor irgendeinem Spiel ist und irgendwann irgendwelche zur richtigen Zeit da irgendeinen Knopf drückt. Das ist nicht das Lernen. Lernen geschieht anders. Lesen, Vorlesen, das sind die wichtigen Dinge. Das Kind soll lernen, das soll das Lesen lernen und soll lernen, dass es schön ist zu lesen, dass das was Nettes ist, dass das was Angenehmes ist. Und deshalb viel vorlesen. Diese Zeit genießen die Kinder. Ja? Da sitzt man zusammen und man liegt da auf dem Papa auf dem Schoß oder sitzt immer auf dem Schoß und der Mama. Und da hat man Körperkontakt und das ist so gemütlich und es ist kein Telefon, das uns stört. Und es gibt, es ist einfach Family Time. Die Kinder genießen das. Also wir sollten das richtig auskosten, solange unsere Kinder klein sind. Ist auch für uns eine sehr schöne Zeit. Es gibt ja diese schönen Kinderbibeln, wo man vorlesen kann. Die Kinder wollen es immer wieder und immer wieder. Und dann liest man es immer wieder vor. Und so prägt sich das ein. Man kann nicht genug da füllen in dieser Zeit, in dieser schönen, in diesen ersten 7 Jahren bis zur Schule. Das ist ja eine herrliche Zeit für das Kind. Für die Eltern ist es zeitaufwendig, aber diese Zeit, die man da reinsteckt, die bekommt man zurück. Die bekommt man nachher, wenn die Kinder groß sind. Vielfach zurück. In vielerlei Hinsicht zurück. Nicht Regeln ist das Entscheidende. Das Leben besteht nicht aus Regeln, sondern aus Beziehung. Es gibt aber auch Regeln, aber man geht anders um. Also mit einfach, wir sind nicht Polizei. Wir haben Regeln und wir sollen Regeln haben. Aber das Entscheidende ist wirklich Beziehung. Leben besteht aus Beziehungen. Leben heißt Beziehungen. Der Vater mit seinem Haupt, Jesus Christus, und zu seiner Frau. Und jetzt baut er sie auch zu den Kindern. Und die Kinder lassen sich formen. Kinder lassen sich viel leichter formen, als man am Anfang denkt. Wenn man noch recht jung ist, denkt man sich, oh, wie kann ich das alles beibringen den Kindern. Kinder lassen sich formen, vor allem Kinder, die wissen, dass sie geliebt sind. Das ist für das Kind die Basis. Es muss wissen, meine Eltern lieben mich bedingungslos. Egal, was ich mache. Meine Eltern lieben mich. Ich musste das meiner Adoptivtochter, als sie dann älter wurde, habe ich ihr das immer wieder gesagt. Weißt du, Alina, ich liebe dich, egal was du machst. Du bist mein Kind und ich bin der Papa, der immer da ist. Egal, wo du bist, was du bist mein Kind. Das war für sie so befreiend. Zu wissen, ich habe jemanden, der mich immer liebt. Und der ist immer für mich da und der hilft mir. Das stärkt die Beziehung. Kinder wollen so denken, wie die Eltern denken, grundsätzlich. Die möchten so denken. Auch wenn sie dann älter werden, und da gibt es natürlich die Zeit, wo sie sich selber ihren Weg finden müssen. Aber diese Kinder sind geprägt. Man muss nicht Angst haben, große Angst haben vor der Pubertätszeit. Unsere Kinder sind ja geprägt. Und da gibt es dann möglicherweise auch Turbulenzen. Aber wir müssen da nicht mit Angst auf das zugehen, wenn wir eine Beziehung aufbauen. Es ist so schön, wenn der Sohn schreibt einen Aufsatz in der Schule, in diesen ersten Jahren der Schule, wo sie halt schon Aufsätze schreiben müssen, und dann sagt er, schreibt einen Aufsatz über seine Freunde. Und dann schreibt er auf, wie viele Freunde er hat. Und dann schreibt er hin, ja, und der Papa, der ist auch mein Freund. Genau das ist es doch, oder? Der Papa muss sein Freund sein. Dieses Verständnis muss er haben. Diese Freundschaft wollen wir aufbauen. Also Kinder wollen so denken wie die Eltern. Und wie denken die Eltern? Die Eltern denken, wie Gott denkt. Das ist ihr Ziel. Sie möchten ja die Bibel kennenlernen. Sie haben von Gott schon vieles gelernt. Sie lernen weiter. Sie denken, wie Gott denkt. Und so lernen die Kinder zu denken, wie Gott denkt. Nicht als mit Zeigefinger und so, sondern weil sie in dieser Beziehung groß wachsen. Weil das alles wie selbstverständlich mitkommt. Das Göttliche, das Wort Gottes, die Versammlung. Das ist für sie ganz normal, dass man am Sonntagvormittag in der Versammlung sitzt. Es gibt gar nichts anderes. Da kommt man gar nicht auf die Idee, weil die Kinder schon, seit sie geboren sind, sitzen sie am Sonntagvormittag in der Versammlung. Also wenn recht erzogen, dann werden sie auch so denken wie die Eltern. Und sie wissen, Gott ist Gott, wie mein Vater. Gott ist wie mein Vater. Und der Vater will das Beste für mich und Gott will das Beste für mich. Das Kind lernt Autorität, oder? Das ist ja interessant, die 10 Gebote. Da gibt es 5 plus 5. Die 5 ersten Gebote, die sind ja auf 2 Tafeln geschrieben worden, die 10 Gebote. Und die eine Tafel, das sind die Gebote, die die Beziehung zu Gott regeln. Das ist die senkrechte Beziehung. Und die anderen 5, das sind die waagrechte Beziehung. Und was interessant ist, dass die ersten 5, bei den ersten 5, da gehört das 5. Gebot dazu. Und das 5. Gebot heißt, du sollst die Eltern ehren, also Vater und Mutter ehren. Damit du Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst und es dir wohl ergehe auf Erden. Das ist eigentlich das 5. Ja. Da Luther hat noch die katholische Zählung, aber die biblische Zählung ist und auch die reformierte, wer die reformierte Zählung kennt, ist das 5. Gebot. Das 1. Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben. Das 2. Gebot heißt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das 3. Du sollst dir kein Bildnis machen. Oder habe ich jetzt umgekehrt? Nein, doch. Kein Bildnis machen. Das 4. ist, du sollst den Sabbattag heilig halten. Und das 5. ist, du sollst deinen Vater und Mutter ehren. Und interessant, zu dieser vertikalen Beziehung gehört also das Eltern-Ehre-Gebot. Das bedeutet, warum ist das auf dieser Seite? Weil das eigentlich nicht eine horizontale Sache ist, sondern eine senkrechte, vertikale Sache ist. Das heißt, das Kind lernt an den Eltern, wer Gott ist. Das lernt Autorität, lernt seine Beziehung zu Gott zu definieren von seiner Beziehung zu seinen Eltern her. Und deshalb ist das Gott ja auch so wichtig, dass die Kinder die Eltern ehren. Denn Gott sehen sie nicht, den können sie nicht in dem Sinn ehren, weil sie das sie können nicht umgehen mit jemandem, den man nicht sieht. Aber sie sehen die Eltern und die Eltern sind die Autorität und sie sind das, was Gott ist. Denen muss man gehorchen, so wie der Mensch Gott gehorchen muss. Und wenn man ein Kind lernt, durch das Gebot den Eltern zu gehorchen, lernt das Kind, was es heißt, Gott zu gehorchen. Gehört also zu dieser vertikalen Beziehung zu Gott. Eltern sind Hirten der Herzen. Da gibt es ein gutes Buch, es ist wahrscheinlich bekannt hier, oder? Kennt ihr das? Von Tim, wie heißt er? Ted Tripp. Eltern, Hirten der Herzen. Wer kennt das? Ist es gar nicht bekannt? Das sollte man sich unbedingt beschaffen. Entschuldigung, dass ich hier Werbung mache, aber das ist wirklich ein Muss für Eltern, von Kindern bis ins Teenageralter. Da gibt es dann noch ein Folgeband, der heißt dann Albtraum Teenager oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. Von einem Verwandten, von dem Ted Tripp geschrieben. Ich glaube vom Neffen oder vom Onkel oder jedenfalls die sind verwandt, haben diese beiden Bücher geschrieben. Ein Buch, nicht ein normales Erziehungsbuch, das ist ein Buch, der geht in die Tiefe. Der betont sehr stark die Beziehung, zeigt, dass Eltern wie Hirten sind. Und zwar von Herzen. Es geht um das Herz des Kindes zu gewinnen. Hirtenarbeit. Ein Hirte ist einer, der lebt für seine Schafe. Und der Vater und die Mutter, die leben für die Kinder. Und es geht darum, das Herz der Kinder zu hüten und zu weiden und zu nähren, voranzugehen, wie das der Hirte mit den Schafen macht. Wie unser guter Hirte es mit uns macht. Das ist ja biblisch, der ganze Gedanke. Der Herr ist der Hirte für uns und so sind wir die Hirten für unsere Kinder. Dazu gehört, ihnen den Herrn Jesus lieb zu machen, das Wort Gottes, sie den Unterschied zwischen Reich Gottes und Welt lehren. Das heißt, schon früh darf man den Kindern beibringen, schau, es gibt das Reich Gottes, das sind die Menschen, die ihm gehören, und es gibt solche, die ihm nicht gehören, die ihm nicht wollen. Und die haben andere Prinzipien. Und das Kind merkt das ja auch. Ja? Die sagen, wieso raucht der? Was tut der da? Ja, Rauchen ist nicht gut. Dann erklärt man, warum das Rauchen nicht gut ist. Ja? Und warum raucht keiner von uns bei uns in der Versammlung? Warum rauchen die nicht? Und dann wird das Kind stellt sehr schnell Unterschiede fest. Ja? Irgendwelcher Art. Und dann zeigt man dem Kind, wir richten uns nach Gott aus. Aber nicht alle Menschen der Welt richten sich nach Gott aus. Es gibt auch solche, die nicht nach Gott fragen. Und so lernt das Kind unterscheiden. Und das muss das Kind früh genug lernen. Zu sehen, hier gibt es also auch einen Feind. Ja, das ist die Welt. Ja, das muss je nach Alter des Kindes, muss ihm gezeigt werden, es gibt was Böses. Und es gibt Menschen, die Böses tun. Die wollen dir Böses tun. Nicht jeder Mensch, der freundlich ist, ist gleich, der ein bisschen lieb zu dir ist, sollst du dein Vertrauen schenken. Es gibt Menschen, die heucheln eine Freundlichkeit vor und wollen dir was Böses tun. Und so lernt das Kind. Wir haben das alles nach. Ist interessant mit unserer Tochter, die wir später adoptiert haben. Die musste diese Dinge später im Leben lernen. Und es war schwieriger. Aber es war also auch interessant, wie man merkt, die hatte auch die musste alle diese Stufen durchmachen. Die hatte eine Stufe dabei oder eine Zeit dabei, wo sie gestohlen hat. Ja? Und wir waren fassungslos. Wieso stiehlt unsere Tochter? Wir haben mir das nie vorgemacht. Und wie gibt's das? Auch die anderen Geschwister tun das nicht. Wieso stiehlt die? Ja? Und da habe ich gemerkt, die war zwar 13 oder 14, als sie es getan hat, aber die war in ihrer Entwicklung wie ein Kind, wie ein Fünfjähriger, der mal anfängt zu stehlen. Und als ich das dann verstanden habe, da haben wir diese Lektion, hat sie dann gelernt, dass es Konsequenzen gibt. Er hat dann als Strafe da sozusagen da arbeiten müssen bei dem sie das gestohlen hat. Das war total gesund für sie. Und heute ist für sie das kein Problem. Heute stiehlt die nicht mehr. Ja? Die hat das gelernt, aber hat Zeit versetzt, ein bisschen später. Was wir den Fünfjährigen lernen, ja? Oder den, weiß nicht wann, den Dreijährigen. Dass man das einfach nicht nehmen kann, was jemand anderen gehört. Also, die Kinder sollen den Unterschied zwischen Reich Gottes und Welt lernen. Das muss ihnen klar sein. Und man darf von Anfang an über all diese Dinge sprechen, was sie interessieren. Ja? Und soweit sie es interessiert, die Kinder. Und wenn sie die Sexualität oder irgendwie das interessiert, dann oder die Geschlechtsteile interessiert, dann erklärt man ihnen genauso viel, so viel sie wissen wollen. Unsere Kinder haben gefragt, und wo sind wir im Bauch gewesen? Haben gesagt, ach, ihr seid nicht im Bauch von der Mama gewesen, ihr wart im Bauch von einer anderen Mama. Ah, okay, gut. Dann hat man halt weitergelebt damit, ja. Fertig, jetzt wissen sie, wir waren halt nicht. Und der Bruder war auch nicht und die Schwester war auch nicht. Die waren halt aber die anderen sind immer waren normalerweise im Bauch von der Mama. Und später hat man ihnen erklärt, was Adoption heißt und so weiter. Und so wachsen die Kinder mit, ja. Und da sind sie nicht überrascht. Das ist jetzt in unserem Fall bei den adoptierten Kindern. Und bei anderen Kindern, man erzählt, wie das geht, soweit das Kind das wissen will und fertig. Da hat man ein ganz natürliches Aufklären, ein natürliches Wachstum in jeder Hinsicht. Und es ist den Kindern klar, dass man einen Ungläubigen heiratet man nicht. Das kann man mit dem 10-Jährigen und mit dem 9-Jährigen reden, die Kinder, die verstehen das schon. Aha, ja, wenn wir heiraten, dann muss der gläubig sein. Dann weiß das Kind von Grund auf, von klein auf schon Bescheid. Und prägt sich auch ein. Also man macht Erfahrungen gemeinsam, man erlebt gemeinsam Gebetserhörungen, dann merken sie, oh, das Glaubensleben, das ist was Interessantes und Gott ist eine Realität. Es war so schön, ein Pflegekind war bei uns ein Jahr lang und die war 7 Jahre alt, als sie kam, oder 6,5. Und dann haben wir nach dem Frühstück haben wir gebetet und dann schaut sie uns an, das erste Mal, als sie bei uns war. Wir haben uns da hingekniet, zur Couch da und alle nach der Reihe haben gebetet und die hat uns mit großen Augen angeschaut, was wir, mit wem wir da eigentlich reden und so. Und dann haben wir erklärt, dass man Gott nicht sieht, aber dass er trotzdem da ist und dass man zu ihm sprechen kann, wie wenn er sichtbar wäre. Hat sie uns angeschaut, aha, so ist das, okay, gut. Und dann hat sie gebetet, das war aber nicht am ersten, aber am zweiten oder dritten Morgen, hat sie gebetet, Gott, ich danke dir, dass ich mit dir reden kann, obwohl man dich nicht sieht. So einfach, so natürlich. Und sie hat das so gefreut, weil das war selbstverständlich, dass Gott existiert. Obwohl sie 7 Jahre lang hat ihr niemand was gesagt, dass es einen Gott gibt. Und jetzt existiert da ein Gott. Das ist für das Kind klar. Denn die anderen, die reden auch zu ihm. Und dann macht man Erfahrungen, Gebetserhörungen. Da hat mich meine Tochter Aline hat mich beobachtet, da hatte ich irgendwie, ich bin ein schlechter Bastler und ein schlechter, ich habe 2 linke Hände und wenn ich da was anfasse, dann habe ich immer Schwierigkeiten und ich glaube, ich musste ein Fahrrad reparieren oder irgendwas. Und dann habe ich halt gebetet, weil ich da irgendwas nicht gefunden habe und so. Und dann kam sie zu mir und hat sie gesagt, jetzt weiß ich, warum dir Gott geholfen hat. Ich sage, wieso? Ich habe es gesehen, du hast gebetet. Und er hat mir geholfen. Ich habe gesagt, schau, jetzt habe ich es. Und so, ja. Und die Kinder beobachten uns und merken, aha, so macht man das. Es gibt Hoffnung. Alles hat Gott uns geschenkt für eine gute Ehe und für eine gute Familie. Deshalb dürfen wir auch für Kindererziehung genauso beten wie für unsere Ehe. Das gilt genauso wie für das, was ich heute und gestern über Ehe gesagt habe. Wichtig ist die Art und Weise, wie wir umgehen mit den Kindern. Die Kinder sind Gottes Bild und wir dürfen es nicht vergessen, sie sind im Bilde Gottes geschaffen. Sie haben Würde, sie haben Respekt verdient, das heißt, sie verdienen es, dass man sie respektvoll und freundlich behandelt, wie man ein Bild Gottes behandelt. So wie ich mit einem Menschen umgehe, gehe ich mit Gottes Bild um und Gottes Bild darf ich nicht respektlos behandeln. Eine Ohrfeige, das ist entwürdigend. Jemand anschreien, das ist entwürdigend. Man schlägt nicht jemand ins Gesicht. Gott hat schon einen Platz geschaffen, wo die Route hinkommt. Kommen wir gleich noch dazu. Wenn ich noch Zeit habe, ich weiß nicht. Herzlichkeit ist wichtig, nicht Härte. Sie müssen wissen, dass sie geliebt sind, aber es gibt auch Grenzen. Und dem Kind muss gezeigt werden, schau, die Grenzen sind zum Wohl des Kindes, zum Wohl von dir. Es gibt einen Schutzraum und in diesem Schutzraum darfst du dich bewegen. Und da ist Segen, wenn du in diesem Schutzraum bleibst. Die Folgen bei Ungehorsam, die gibt es. Da gibt es verschiedene Konsequenzen. Und dem Kind wird auf diese Weise beigebracht, die Eltern zu fürchten, zu Ehrfurcht zu haben vor den Eltern. 3. Mose 19, Vers 3. 3. Mose 19, Vers 3. Ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten. Aber im positiven Sinne, wenn die Bibel fürchten sagt, ist hier nicht im Sinne von Angst gemeint, sondern von großem Respekt. Ich fürchte die Polizei in der Schweiz. Echt fürchte ich sie. Warum? Ich habe großen Respekt, weil die mir so viel Geld nehmen, wenn ich zu schnell fahre. Die arbeiten ein bisschen anders, aber wir arbeiten mit Liebe, aber haben auch Grenzen. Und es gibt, wenn die Grenzen überschritten werden, gibt es Konsequenzen. Das müssen die Kinder wissen. Im Alten Testament gab es auch Konsequenzen. In manchen Fällen gab es sogar die Todesstrafe. Und das war dann, wenn die Eltern geflucht werden. Wenn ein Kind die Eltern verflucht, dann gibt es im Alten Testament die Todesstrafe. Im Neuen Testament natürlich nicht. Aber man sieht hier, wie Gott denkt. Weil das ist ein Fluch gegen Gott. Und Gott sagt, das tue ich nicht. Hier sind die Stellen. 3. Mose 20, Vers 9, 5. Mose 21, 18 bis 21 und Sprüche 20, Vers 20. Das nur nebenbei. Ich sage, also die Bibel kennt auch eine ganz, ganz ernste Sprache in gewissen Fällen. Da muss man sich natürlich fragen, wie kam es denn überhaupt so weit? Das ist eine andere Frage. Aber trotzdem, es gibt ganz ernste Konsequenzen hier. Die Überwachung der Regeln Für die sind die Eltern auch zuständig, dass sie schauen, wenn eine Regel aufgestellt wird, dann müssen wir schauen, dass die auch eingehalten wird. Konsequenz ist da wichtig. Hier ist das, dieses Bild von Wilfried Block, habe ich mir das ausgeborgt. Und das darf ich, denn er gab mir die ganzen Folien. Der Kreis des Segens. Du hast hier einen Kreis, da drinnen bewegst du dich. Und dieser Kreis, das kann man den Kindern erklären. Man kann so einen Kreis aufzeichnen und sagen, schau, da drinnen, da bist du drinnen. Und das heißt gehorchen. Da, ich habe gesagt, so machen wir es. Und du gehorchst uns. Ja? Und das heißt, du bleibst. Wenn du nicht gehorchst, dann trittst du heraus aus diesem Schutzraum. Dieser Kreis ist ein Schutzraum für dich. Und wenn du nicht gehorchst, dann bist du in Gefahr. Da wäre ich ja sehr, sehr unweise, wenn ich dich in die Gefahr laufen lassen würde. Ich lasse dich auch nicht einfach zum Fluss laufen und du würdest da reinstürzen und du würdest sterben. Also lasse ich dich ja auch nicht wohin laufen, wo du ungehorsam bist. Also lasse ich dich nicht rauslaufen aus diesem Kreis des Gehorsams. Und das versteht das Kind. Dann sagen, und deshalb muss ich dich jetzt wieder zurückbringen. Und um dir zu helfen, dass du zurückkommst, muss ich dich jetzt disziplinieren. Das heißt, du hast eine Regel übertreten. Es wäre eine große Gefahr, hätte ich dich weiterlaufen lassen. Und jetzt musst du zurückkommen. Und dann kann man zeigen, dass Gott auch so mit uns umgeht. Wenn wir ihm aus der Schule laufen, dann bekommen wir eine auf den Hintern, geistlich gesprochen. Ja? Und Gott, die Gott liebt, die züchtigt er. Züchtigung heißt sprechen mit dem Kind und eine Handlung setzen. Das kann mit der Rute geschehen. Ja? Das kann geschehen, nur in unserer Gesellschaft ist das verboten. Ja? Also in unserer Gesellschaft können einem die Kinder weggenommen werden, wenn wir sie in der Öffentlichkeit mit der Rute schlagen oder sonst irgendwie schlagen. Interessanterweise wird das Kind nicht weggenommen, wenn man das Kind anschreit. Obwohl das Anschreien des Kindes eine viel schlimmere Kindesmisshandlung ist, als dem Kind eine in Liebe auf den Hintern zu versetzen. Da ist man sieht, wie die Welt verkehrt denkt. Denn das ist wirklich eine Verletzung der Würde des Kindes. Aber ein Brennen am Hintern ist keine Verletzung der Würde des Kindes. Wir verprügeln sie ja nicht. Sondern wir zeigen ihnen, es muss irgendwas spüren, das merkt, aha, das war jetzt nicht in Ordnung. Und dann weint es und dann kommt es und dann möchte es wieder die Liebe spüren, oder? Und dann kommt es weinend und kommt zu den Eltern und möchte so gehegt und umpflegt und geherzt werden und dann weiß es, jetzt ist alles wieder gut. Das ist Liebeszuwendung. Das lehrt die Bibel. Also den Eltern gehorchen, die Eltern ehren. Das sollst du tun, dann hast du Wohlergehen, dann geht es dir gut auf Erden und dann wirst du selber lange leben, dann werden auch eines Tages deine Kinder dich so versorgen im Alter. Wenn du dann alt geworden bist, werden deine Kinder dich ehren und werden dich auch versorgen. Und dann wird es dir bis ins Alter gut gehen. So wie du die Kinder behandelst, so wie du die Eltern behandelst, so wie du den Eltern gehorchst, wenn du den Eltern gehorchst, dann werden deine Kinder sehen, aha, der gehorcht den Eltern und dann werden sie ihre Eltern auch, der versorgt die Eltern, der ehrt die Eltern bis ins Alter, dann werden die Kinder auch dich ehren bis ins Alter. Das Kind lernt das aber schon von klein auf, dass man die Eltern ehren soll. Was heißt Gehorsam? Gehorsam heißt deutlich gehörte Anweisungen befolgen, ohne Aber und Einwände, ohne Murren, immer ich und so weiter, ja. Ohne Verzug, ohne Widerspruch, ohne Warum, ohne widerwilligen Blick. Gehorsam heißt, jetzt tut man das. Und das sollen wir dem Kind beibringen. Wer eine andere Reaktion duldet, bringt dem Kind Ungehorsam bei. Wenn der sagt, ja Kind, du sollst gehorchen, aber du darfst vorher darfst du noch die Miene verziehen und darfst dreimal fragen, warum, und du darfst sagen, aber ich will nicht, aber irgendwann muss es dann doch tun. Ja. Dann bringe ich dem Kind bei, aha, ich darf also so oft so und so und so das tun und zum Schluss dann muss ich es dann tun. Das ist nicht weise, wenn wir das Kind das beibringen. Gehorchen heißt einfach jetzt. Und du tust das. Ist ja nichts Unmögliches, was ich verlange. Du sollst, was weiß ich, den Mülleimer da raustragen oder irgendetwas. Das Kind verhält sich wie du selber. Wenn du fünfmal rufst, dann reagiert es beim fünften Mal. Wenn du erst beim fünften Mal darauf wirklich dann aussiehst, und jetzt, aber jetzt wirklich, dann weiß es, aha, okay, viermal rufen ist passt, da brauche ich nichts tun, aber beim fünften Mal, dann muss ich kommen. Also bitte nicht fünfmal rufen, sondern einmal rufen. Und dann muss es eine Konsequenz geben. Das Kind muss das zuerst natürlich wissen. Wenn Papa einmal ruft oder Mama einmal ruft, dann muss ich kommen. Und dann muss es eine Konsequenz geben. Dann weiß das Kind sofort beim nächsten Mal, aha, letztes Mal beim ersten Mal war es auch so, dass das gilt, das erste Mal. Wenn man das weiß, dann gehorcht man das nächste Mal auch. Und dann lernt das Kind gleich zu gehorchen. Damit bringe ich auch dem Kind bei, dass es Gott gehorchen muss, wenn er was sagt. Und zwar beim ersten Mal, nicht beim fünften Mal. Das darf ich dem Kind jetzt beibringen. Das ist eine Angelegenheit zwischen Kind und Eltern. Das ist nicht eine Angelegenheit zwischen Kind und Eltern, das Gehorchen, sondern das ist eine Angelegenheit zwischen Kind und Gott. Sagt, schau, wenn du mir gehorchst, dann gehorchst du Gott. Ich bin Gott für dich. So ist es. Das Kind weiß es auch, dass ich Gott bin für das Kind. Ich rede jetzt von kleinen Kindern. Und das muss es lernen. Und dann zeigt man ihm die Schutzzone. Ja, das ist dein Schutz, da drinnen. Alles andere ist Gefahr für dich. Und du musst das jetzt, darfst das jetzt lernen. Und um dir da zu helfen, gebe ich dir einen Klaps auf den Popo oder irgendwie so etwas so, dass du merkst, aha, das darf ich nicht. Das muss natürlich schon so sein, dass das Kind merkt, der hat mich berührt. Nicht einfach so ein Streicheln. Ungehorsam ist Sünde, das muss auch dem Kind beigebracht werden. Es wird als ganz schlimme Sache in der Bibel dargestellt, wenn Kinder ihren Eltern nicht gehorchen. Römer 1, Vers 30 kommt es unter den schlimmsten Sündenregistern, dass man ungehorsam ist den Eltern gegenüber. Römer 1, Vers 30. Und 2. Timotheus 3, Vers 5, denke ich, oder 4. Den Eltern Ungehorsame. Das ist eins der schlimmen Dinge, die hier für die Endzeit gesagt werden. Kinder, die den Eltern nicht mehr gehorchen. Gehorsam Ungehorsam ist wie Zaubereisünde. 1. Samuel 15, Vers 24. Solche Verse kann man mit den Kindern lernen. Oder Epheser 6, Vers 1 bis 3. Kann man mit den Kindern lernen. Ja. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, denn das ist Recht. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Damit du lange lebst und es dir wohl ergehe auf Erden. Immer wieder wiederholen diese Verse, damit die Kinder das sich einprägen. Sprüche 6, Vers 20. Mein Sohn, wahre das Gebot deines Vaters und verlass nicht die Weisung deiner Mutter. Hier sieht man, wie die Eltern den Sohn belehren. Das Buch der Sprüche ist das beste Erziehungsbuch überhaupt. Also wenn man jetzt kleine Kinder hat, bitte studiert ihr das Buch der Sprüche und lest auch einige, lernt einige Verse auch mit den Kindern. Zum Beispiel dieser Vers, Sprüche 1, Vers 10, denke ich, ist es. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, willige nicht ein, wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern oder sonst irgendwas Böses, ja. Also, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, willige nicht ein. Das ist ein kurzer Vers, kann man lernen mit den Kindern. Und dann kann man, wenn das Kind dann versucht wurde und es hat sich mal verführen lassen, ja, was Ungehorsames zu tun von jemandem, dann kann man gerade auf diesen Vers zurückkommen. Siehst du, das ist Sünde, das darfst du nicht machen. Dann muss es jetzt eine Konsequenz geben dafür. Und wenn das Kind weiß, es ist geliebt von den Eltern, dann funktioniert es. Wenn das Kind nicht sicher ist, wenn das Kind sich einfach unsicher ist, bin ich wirklich geliebt von meinen Eltern, dann ist es gefährlich, Kinder zu züchtigen auf diese Weise, denn dann missverstehen sie das. Gott selber gibt Anweisungen zum Gehorsam. Elis Söhne sollten gehorsam sein. Eli war da nicht treu mit seinen Söhnen. Sie waren dann wohl schon über 40 Jahre alt, als sie da mit den Frauen schliefen da im Tempel oder in dem Tempelbezirk schliefen und sich vergingen an den heiligen Opfergaben Gottes. Aber weil sie das getan haben, hat Gott nicht nur die Söhne gezüchtigt, sondern auch den Vater gezüchtigt. Gott hat ihn ermahnt, Er soll seine Söhne zurechtweisen. Und er hat keine Konsequenzen gesetzt. Er hat schon was gesagt, liebe Söhne, macht das sowas nicht, das gehört sich nicht, das ist zu wenig. Er hat keine Konsequenzen gegeben. Und dann hat Gott, auf diese Weise, weil er keine Konsequenzen gesetzt hat, hat er, Eli, seiner eigenen Familie und Gottes Sache großen Schaden zugefügt. Und es kam dann zu einer Züchtigung Gottes, Eli ist gestorben und die Söhne sind gestorben. Im Hause Davids gab es Rebellion, hatte auch einige Erziehungsprobleme dort gegeben. Die Erziehung dort war auch anders. David hat nicht selber seine Kinder erzogen, das waren irgendwelche Ersatzleute, die da erzogen haben, jedenfalls falsch erzogen. Der eine hat seine Schwester vergewaltigt und der andere, der Absalom, hat es schlimmer getrieben. Er hat Rebellion gegen den eigenen Vater angestiftet. Ja. Und darauf hätte die Todesstrafe gesetzt werden müssen. David hätte hier handeln müssen und er hat ihn aber nicht richtig gezüchtigt. David hätte seinen Sohn Absalom nach jüdischem alttestamentlichen Gesetz hätte die Todesstrafe verdient, der Absalom. Was hat Gott gemacht? Was hat er gemacht? David hat gesagt, oh mein Sohn, und tut ja nichts meinem Sohn. Und da hat der Sohn dann schließlich einen Aufstand angezettelt gegen den Vater. Der Vater musste fliehen, musste in den Wald, ins Gebirge oder ins Bergland fliehen mit seinen Leuten. Und dort kam es dann schlussendlich zu einem Kampf gegen Absaloms Leute, Davids Leute gegen Absaloms Leute. Und was geschah? Er sagt, tut mir ja nichts mit dem, schaut, wenn ihr den Absalom erwischt, bringt ihn mir Leben und tut ihm ja nichts zu Leide. Der ist ja mein lieber Sohn, oder? Ja nichts zu Leide tun. Das war sein Problem. Aber Gott hat gesagt, so nicht. Gott hat ihn dann sterben lassen, er wurde getötet. Und jetzt hat David seinen Sohn ohnehin verloren. Ja? Gott hat hier die Sache übernommen, anstatt von David. Hier war also das Problem, dass David da den verhätschelt hat und seine Sünde gab es keine Konsequenzen für seine Sünde. Bis der Herr gehandelt hat. Ja, das sind diese Verse, die man mit unseren Kindern auswendig lernen. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, das lernen wir Väter auch auswendig, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Wir Väter sind hier aufgerufen, wenn wir die Kinder erziehen, dann muss das so sein, dass unsere Kinder nicht verbittert werden gegen uns. Das heißt, die Kinder müssen spüren, das tut der Vater aus Liebe. Ich habe hier mit meinen eigenen Kindern einige Fehler gemacht. Meine Frau hat mir das auch gezeigt und ich bin froh darum. Immer wieder passiert es, dass man hier die Kinder falsch dran nimmt. Man ärgert sich über irgendetwas, was sie da tun und dann handelt man falsch und man verbittert die Kinder. Zum Glück ist es nicht so, dass man durch eine einzige Tat dann gleich der Verlierer ist. Man kann das wieder in Ordnung bringen. Man muss auch mal dem Kind sagen, du, das, was ich jetzt getan habe, das war jetzt nicht in Ordnung und das tut mir leid. Das tut mir leid. Habe ich meiner Tochter gerade vor ein paar Tagen gesagt. Und das war gut für sie. Sie hat sofort reagiert, positiv reagiert. Und die Kinder merken das. Und die Kinder lernen dann, aha, der Vater lebt aus der Vergebung, ich muss auch aus der Vergebung leben. Das ist nötig. Ja, über Züchtigung habe ich ja schon gesprochen. Gespräch ist wichtig, Konsequenz ist wichtig. Wann soll man züchtigen? Dann, wenn eine klare Übertretung da ist. Was heißt züchtigen? Züchtigen heißt einmal sprechen. Und manchmal muss dann was folgen, irgendeine Konsequenz. Prediger 8, Vers 11, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Wenn Menschen nicht gleich zur Verantwortung gezogen werden für ihre bösen Taten, dann wird das immer schlimmer. Und wenn wir das mit den kleinen Kindern nicht tun, dann wird es schlimmer mit den großen Kindern. Und wenn wir es mit den großen Kindern nicht tun, dann haben wir unsere Riesenprobleme mit den Jugendlichen. Und wenn wir es mit den Jugendlichen nicht tun, ja, wohin geht's dann? Von klein auf, wie lange soll man züchtigen, solange Hoffnung da ist. Sprüche 19, Vers 18. Sprüche 19, Vers 18. Züchtige deinen Sohn, denn noch gibt es Hoffnung, aber richte deine Seele nicht darauf, ihn zu töten. Ja, man muss schon Acht geben. Die Züchtigung muss immer aus Liebe geschehen. Und deshalb sagt der Gott, die Rute, eine Rute ist was Dünnes. Das ist kein Stock. Mit einem Stock kann man jemand verletzen. Eine Rute, die biegt sich oder bricht dann ab. Ja, das ist wichtig, oder? Dass man sich dessen bewusst ist. Deshalb sagt er die Rute, wobei ich sage nicht, dass man sofort immer gleich zur Rute greifen muss. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber die kleinen Kinder, die brauchen diesen Klaps. Die müssen, und dann gibt es ein Geheul und dann ist das alles wieder in Ordnung. Das geht so schnell und die Kinder spüren, das ist aus Liebe getan. Nicht im Zorn. Wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Mit Respekt. Mit Gespräch. Das ist ganz wichtig. Es muss immer gesprochen werden. Die Kinder müssen wissen, dass sie geliebt sind und dass der Papa das tut, weil er Gott, weil er sie liebt und weil er sie schützen möchte vor einer Gefahr und weil Gott das auch so möchte, dass sie geschützt sind vor der Gefahr. Das habe ich schon alles gesagt, Ohrfeige anschreiend. Sprüche 10, Vers 13, auf den verständigen Lippen findet sich Weisheit und eine Rute findet sich für den Rücken dessen, dem es an Herzsinn, an Verstand mangelt. Der Rücken ist hier, das ist natürlich der Teil, der ein bisschen tiefer ist als der Rücken. Die Bibel, die hat so Ausdrücke, die schämt sich manchmal, manche Stellen so mit Namen zu nennen, oder? Und der Rücken ist einfach der verlängerte Rücken. Dort ist es weich und da kann man mal ruhig was drauf tun. Und es verletzt gar nicht, überhaupt nicht. Anordnungen soll man vorher erklären. Wenn es irgendwelche Anordnungen gibt in der Familie, vorher erklären, motivieren, das Kind motivieren, warum man das tut, warum das wichtig ist. Ja. Und also wirklich, das Kind braucht immer Belehrung und klar, warum ist das so? Warum will ich nicht, dass du den Radio aufschaltest, so dass die Lampen schwingen und so, ja, dass die Fenster zittern? Warum nicht? Ja. Ja, das hat einen Grund. Dann erklärt man das. Papa, darf ich rauchen? Ja, du darfst. Du musst mir nur eine Reihe guter Argumente geben, die dafür sprechen, dass auch ich das Rauchen anfangen sollte. Oder? Gut. Da kann man reden über das Rauchen. Was für Argumente gibt es, warum man rauchen soll? Dann lernt das Kind zu argumentieren, aber dann bekommt es auch eine Überzeugung. Warum ist Rauchen nicht gut? Wenn Kinder Einwände haben gegen irgendeine Regel oder gegen eine Regel haben sie Einwände, dann gut, dann lesen wir Daniel 1 und zeig, da waren auch Einwände. Und wie bringt man eine Bitte vor? Wie hat Daniel das getan, dass er jetzt wie hat er seinen Einwand gegen die Regel vorgebracht? Wie tut man das mit Respekt? Kann man in Daniel Kapitel 1 studieren mit ihm und dann sieht man, aha, so macht man das. Und dann können die Kinder auch kommen und sagen, Vater, wäre es möglich, dass wir das anders machen? Aus dem und dem Grund? Da kann man dann diskutieren und reden und da kann man darauf eingehen. Was ich hier natürlich alles sage, das klingt so vollkommen und wunderbar. Wir wissen, dass wir alle Fehler machen, aber wir sind ja am Lernen. Aber wir schauen, was die Schrift sagt. Also hier, das sind so die wichtigsten Dinge, die man aus der Bibel her erkennen kann, meine ich, was eine Atmosphäre in der Familie ausmacht und wie sie sein soll. An erster Stelle steht die bedingungslose Liebe. Nicht, dass das Kind meint, ich werde nur dann geliebt, wenn ich gehorche. Dann haben sie mich gern, ja, ansonsten nicht. Nein, das ist nicht so. Wir lieben dich auch, wenn du ungehorsam bist, aber dann spürst du die Liebe anders. Aber wir lieben dich, wir sind da für dich. Dann muss man dem Kind erklären, schau, wenn mir das egal wäre, wie du dich entwickelst, dann würde ich dich weiterlaufen lassen, ins Unglück. Aber das lasse ich nicht zu. Bedingungslose Liebe, Geborgenheit, Da ist der Schutzraum. Respekt, man respektiert sich, man weiß, der andere ist im Bilde Gottes geschaffen. Und die Eltern sind Vertreter, Stellvertreter Gottes auf Erden. Und Vertrauen, das Vertrauen darf nicht missbraucht werden. Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit, also man lügt nicht. Das gibt es einfach nicht. Ja, die Kinder werden dazu erzogen, es wird immer die Wahrheit gesagt. Es gibt keine Ausreden, es wird ganz klar die Wahrheit gesagt. Und die Eltern sagen auch die Wahrheit. Das fängt schon recht früh an bei der Kindeserziehung. Das Kind Wahrhaftigkeit beizubringen. Einmal wird das Kind das erste Mal lügen. Und das ist entscheidend wichtig, was wir dann tun. Wenn wir dann einfach drüber hinweggehen, dann machen wir ganz sicher was Falsches. Dann muss es etwas setzen. Dann muss es eine Konsequenz geben. Und das Kind muss wissen, das war jetzt was ganz Schlimmes. Es muss auch unterwiesen werden, dann natürlich. Auch vorher schon muss es unterwiesen werden. Aber das Kind, wenn es bewusst lügt, nicht wenn ein kleines Kind jetzt so fantasiert und irgendwelche Sachen, da, was es geträumt hat oder nicht geträumt hat, irgendwas erzählt. Das kann man unterscheiden. Aber wenn ein Kind ganz bewusst lügt, muss es was setzen. Und dann muss es auch ganz klar Vergebung bekommen, muss es spüren, es gibt Vergebung, dann muss man es mit Gott in Ordnung, mit Gott muss man auf die Knie gehen mit dem Kind. Und dann wird Sünde bekannt. Das Kind muss die Sünde bekennen und es muss beim Namen nennen, muss sagen, Gott, es tut mir leid, Gott, ich habe jetzt gelogen. Es muss sagen, es muss dieses Wort sagen, Gott, ich habe jetzt gelogen. Das bringen die Kinder kaum übers Herz. Aber das müssen sie, oder über die Lippen, das müssen sie. Die müssen lernen, was es heißt, Sünde bekennen. Es gibt so ganz Schlüsselstunden mit unseren Kindern. Ja, und Wahrhaftigkeit und Vergebungsbereitschaft ist das Sechste. Und das Siebte ist das Wissen, wir sind nicht vollkommen. Wir leben alle aus der Vergebung. Und wir sagen, es tut mir leid und wir wissen, dass Gott uns vergeben hat und wir tragen uns das nicht nach. Wir haben Vergebung und jetzt haben wir Vergebung. Und weil wir Vergebung haben, ist es fertig, ist vorbei. Es ist alles wieder gut. Soweit, ich möchte jetzt nicht mehr, ich denke, ich habe schon zu viel.